Gedanken.
Musik berührt uns im Innersten. Der Kulturmanager Matthias Huber, Intendant der Styriarte.
Wir müssen auch Musik spielen in dunklen Zeiten wie jetzt. Wir müssen, also wir haben jetzt nicht dunkle Zeiten, dunklere Zeiten als anderswo. Es gab in der Welt immer unendlich viele Kriege, unendlich viel Leid und jetzt rennt der ganze Planet gerade auf den eigenen Untergang hin. Also wir sind immer und heute auch in einer eher komplexen Lebenssituation für die Menschheit. Und wir müssen auch in diesen Situationen nicht sagen, wir sind traurig, wir ziehen uns zurück, sondern wir müssen auch in diesen Situationen sagen, wir müssen die Menschen mit dem, was wir können, mit Musik, sozusagen widerstandsfähiger machen. Wir müssen die Gesellschaft leichter laufend machen, indem wir sie glücklich machen, die Leute. Und daher sollte man das unbedingt in jeder Situation ausnützen. Und man hat es ja auch gesehen, wenn der Weltkrieg II in Österreich aus war, das Erste, was die Leute machten, war zu versuchen, in der zerbombten Oper ein Konzert zu machen. Also nicht in der zerbombten, sondern in einem Ersatzraum ein Konzert zu machen, weil sie diese Nahrung, diese Seelennahrung gebraucht haben und die hätte ihnen vorher natürlich auch gut getan.
Diesen Sommer hat Matthias Huber das Motto Lichtspiele ausgerufen. Noch bis 26. Juli feiert die Styriarte in Graz und in der gesamten Steiermark die Lebensfreude und huldigt der Schönheit des Lichts mit außergewöhnlichen Konzerterlebnissen. Matthias Huber, Jahrgang 1958, studierte Oboe, Musikerziehung und Musikwissenschaft in seiner Heimatstadt Graz. Danach arbeitete er mehrere Jahre als freier Mitarbeiter für die Kleine Zeitung und den ORF sowie als Studienassistent am Institut für Musikwissenschaft in Graz. In dieser Funktion kam er erstmals mit der Styriarte in Kontakt. Seit 1990 zeichnet er als Intendant für die Steirischen Festspiele verantwortlich. In den vergangenen 35 Jahren hat Matthias Huber das Festival zu einer Marke mit unverwechselbarem Profil entwickelt. Sein Zugang verbindet historische Informiertheit, erzählerische Fantasie und die Lust, klassische Musik aus dem Museum zu holen. Konzerte sollen für ihn nicht einfach Werke aneinanderreihen, sondern Geschichten erzählen, überraschende Perspektiven öffnen und Menschen erreichen, die neugierig bleiben wollen.
Heute in einer Woche wird entschieden, wer Fußballweltmeister 2026 sein wird. Der Fußball und die Musik haben ja viel miteinander zu tun. Da geht es in beiden Fällen um Publikumsmengen. Musik erlebt man am besten und am schönsten in einer Menge von 100, von 1000, von 20.000 Personen und beim Fußball genauso. Und in beiden Fällen geht es um ganz große Emotionen, die das auswirkt, was auf dem Spielfeld stattfindet oder auf der Bühne. Im Fußball ist es ein wenig unkontrolliert. Da steht nicht von vornherein fest, wer den Ball ins Tor schießt und in welches Tor. In der Musik gibt es Partituren, die das einigermaßen festlegen. Da haben sich Komponistinnen und Komponisten etwas gedacht, wie sie diese Emotionen kanalisieren und was sie mit dem Publikum machen wollen und wie sie das Publikum hoffentlich glücklich machen wollen oder jedenfalls bewegen wollen. Es gibt dann natürlich auch Grenzen in der Verwandtschaft, aber ich empfinde das immer, obwohl ich überhaupt nichts von Fußball verstehe und ich kenne die Regeln nicht, aber ich bin fasziniert von dem unglaublichen
Aufschrei, der in den Seelen der Zuschauer und Zuschauerinnen da sich ereignet und der dann auch lautstark zum Ausdruck kommt auf dem Fußballfeld. Und im Public Viewing, wenn die Leute auch gar nicht dabei sind, sondern das nur auf einer Leinwand sehen. Wir haben das ja auch, die ORF Steiermark Klangwolke, wo Leute eine Musikaufführung aus unserem Haus in der ganzen Steiermark auf Bildschirmen verfolgen. Und die ORF Klangwolke 26 findet übrigens statt am 17. Juli um 21 Uhr, eine Übertragung des Senders ORF 3. Das ist Gustav Mahlers zweite Symphonie. Und ich bin total glücklich, dass da Leute hingehen, die nicht in unsere Säle kämen, die nicht in unsere Tempel kommen, aber die dort mit dem Gustav Mahler in eine intime Gesellschaft kommen, die sie glücklich macht. Und die haben Tränen in den Augen. Und sie haben aber eine Atmosphäre sich geschaffen, wo sie sich super wohlfühlen, wo sie das Glasl Schilcher neben sich stehen haben und möglicherweise die Füße im Swimmingpool.
Thank you.
Musik hat offensichtlich die Möglichkeit, Menschen in Gemütszustände zu versetzen, die sie vielleicht gar nicht wollen. Er hat die Möglichkeit, Menschen traurig zu machen, Menschen zum Weinen zu bringen, Menschen glücklich zu machen, auf die Psyche einzuwirken und den Geist, der durch tägliche Beschädigung in der Welt, in der wir leben, zerrüttet ist, wieder aufzurütteln. Das kann Musik und das kann sie bei mir genauso wie bei allen, die sich darauf einlassen. Das ist natürlich schon die Voraussetzung. Wenn man die Ohren zumacht und das Herz nicht öffnet, dann kann Musik gar nichts. Aber wir haben heute es der Musik ein bisschen schwer gemacht, indem wir sie im Übermaß verfügbar gemacht haben. Musik ist also in einem Ausmaß präsent und verfügbar, dass es gar nichts Besonderes mehr darstellt. Sie hat es also richtig schwer, an uns heranzukommen, weil das Begegnen mit Musik ist keine außerordentliche Sache mehr, sondern man läuft vor ihr davon. Man geht in den Lift, dort ist Musik, man geht aufs Klo, dort ist Musik, damit man es nicht pritscheln hört. Überall, wo man hingeht, ist Musik absichtlich oder unabsichtlich mit Bedacht eingesetzt, damit man schleuniger oder weniger schleunig durchs Geschäft geht. Und die Handys spielen den ganzen Tag Musik, wenn man es denn erlaubt. Und so ist eine ganz andere Art, mit Musik umzugehen in unserer heutigen Welt der Brauch, als das vor 100 Jahren der Fall war. Oder vor 200 Jahren, da musste man, wenn man Musik wollte, entweder Musik selber machen, das war der Normalfall, oder man musste einen besonderen Ort aufsuchen, wo unter viel Mühe etwas produziert wurde. Aber das ist jetzt nichts, was die Musik heraushebt, das ist allgemein. Heute ist eben alles, was früher viel wert war, mehr oder weniger grenzenlos verfügbar, zumindest in unserer Gesellschaft. Und das macht es der Musik schwieriger, ihre Macht unter Anführungszeichen auszuüben, weil da muss dann schon so eine Überdosis an Eindruck kommen, damit es überhaupt noch auffällt, dass selbst die Wahnsinnsstücke, die ewigen Meisterwerke, als beiläufige Sauce erlebt werden können. Und das ist das, was es uns halt ein bisschen schwer macht, ordentliche Programme zu machen. Sozusagen, wir singen im Lärm. Das ist natürlich etwas schwer.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? We're dance, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? For this, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me.
Ich bin sicher, dass die Musik Reviere in unserem Gefühlsapparat ansprechen kann, die nicht einmal Lyrik ansprechen kann. Also es geht noch über die Lyrik hinaus, weil es eben dadurch, dass es eine abstrakte Sprache ist und keine konkrete Sprache, mehr oder weniger unzensuriert durchgeht. Ich bin jetzt kein Mediziner, dass ich das erklären könnte, aber sagen wir mal metaphorisch gesagt, die geht direkt aufs Stammhirn. Und was aufs Stammhirn geht, das löst unmittelbare Reaktionen aus, derer man sich nicht wehren kann, wenn die Stimmung danach ist. Wenn Sie also auf einem Begräbnis sind und es ist irgendjemand, den Sie mochten, hier zu begraben, oder Sie sind auf einer Totenmesse, auf einer Trauerfeier und es kommt das Requiem, sagen wir das Mozart-Requiem ins Spiel, dann wird Sie das in einer Weise ergreifen, wie Sie das sonst nicht erleben. Wie Sie das nicht erleben, wenn Sie ins Konzert gehen, wenn Sie im Radio Musik hören, das wird Sie ergreifen, weil es Sie in einer Situation trifft, in der Ihr ganzer Körper dafür und Ihr Kopf dafür geöffnet sind und sozusagen auf diesen Moment fokussiert. Also Sie müssen es schaffen, als Veranstalter, den Moment zu schaffen, den Moment zu erreichen, in dem ein Publikum sozusagen am offenen Grab steht und dann das Dies Irae reinzuschicken. Das wäre so ein praktischer Ansatz, wie ich der Musik wieder zur Macht verhelfen kann, wenn ich also den Schmerz, das ist ja auch, Musik ist ja nicht nur lustig, Musik ist ja nicht nur Spaß und du mal vielleicht anständig sein, sondern Musik kann ja auch maximale Schmerzzustände auslösen, indem sie Schmerzzustände schildert. Ja, und da muss ich halt auch machen, wenn ich das denn will. Also für mich geht es ja dabei nicht um die Glaubensseite, für mich geht es ja dabei um die Kunstseite. Aber ich finde das auch künstlerisch so außergewöhnlich toll gemacht, dass ich es den Leuten zeigen muss. Und die da rausgehen, die sagen, wow, was habe ich da erlebt? Und die sind je nachdem entweder erschüttert oder sind zumindest erstaunt und verblüfft über das Potenzial der Kunst. Und das ist ja das, was die Veranstalter so notwendig machen müssten und das, was ich mit Fanatismus versuche zu machen. Ich muss die Musik, die ich aufhöre, in den Kontext stellen. Ich muss den Leuten den Kontext dazu liefern in irgendeiner Weise. Ich kann nicht so tun, als sei alle Musik der Welt für den 2x40 Minuten Konzertformatblock geschrieben. Definitiv, das ist das Minimum, das dafür geschrieben ist, und das meiste, was wir dort machen, ist falsch. Domine, 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 Domine,
Die Veranstalter sollten sich die richtigen Ziele setzen und sich nicht zu viel einbilden. Und sie sollten immer wissen, was sie tun. Die Veranstalter heute hier im Lande sind Leute, die kommen aus einer Geschichte des, sagen wir mal, bürgerlichen Musikbetriebes. Die kommen aus einer Geschichte, in der Musik eine ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft sich erobert hat, nämlich die Nachfolgerin der Religion quasi zu sein. Also etwas, wo in Tempeln, die so ausschauen wie Kirchen, also weihevolle Orte, und in denen treffen sich Menschen zu ganz edlem Tun. Und das, was sie dort tun, das heißt auch nicht Spaß, sondern das heißt Ernst. Musik. Und das ist etwas, was wir für den Normalfall halten, wenn wir sozusagen von Kunstmusik reden. Aber das ist natürlich, wenn wir es uns genauer anschauen, eine sehr kleine, sehr spezielle, sehr wichtige und uns sehr bedeutende Seitenlinie. Und die Musik, die auf die Menschen wirkt, ist eine viel breitere Sache. Die Musik lacht natürlich über uns, wenn wir sie in ernste Musik und, sagen wir mal, den Rest teilen, weil die Musik, die weiß ja, was sie kann. Also wenn ich es jetzt mal personifiziere. Und wir müssen schauen als Veranstalter, dass wir aus dieser Haltung dieses spätbürgerlichen Betriebs herauskommen. Also wenn wir richtig auf der Schiene sein wollen, wir können natürlich tun, was wir wollen. Wir können auch Weihestunden fabrizieren, ist ja jedem unbenommen, sofern er das Publikum dafür findet. Aber es wird halt mit der Zeit langweilig. Es ist dann der Kunst auch unwürdig, Rituale einreißen zu lassen, die dann immer gleich sind und wo dann, anstatt dass man sich darauf freut, man sich sagt, oh Gott, heute ist Mittwoch, heute ist unser Abo. Und die Orchestermusiker sagen, oh Gott, heute ist Mittwoch, heute müssen wir wieder das Orchesterkonzert spielen und schon wieder das Programm. Also das ist ein wenig Realität, ist aber angesichts des prickelnden Gegenstandes, den wir besitzen und den wir der Welt schenken und mit dem wir dann wirklich Gesellschaft verändern können, indem wir fröhliche, witzige, offene, lustige Köpfe hinterlassen, die da hinausgehen. Und das ist ja jetzt alles kein Witz. Also ich fahre besser, wenn ich die Musik annehme als sozusagen lustige Medizin, als göttliches Wesen. Ich glaube, das ist der Sache angemessener, das ist auch moderner und mindert nicht ihren wahnsinnig wohltuenden Einfluss und ihr Potenzial, die Humanität hochzuhalten. Und ich mache mich jetzt nicht über diesen Aspekt des bürgerlichen Betriebs lustig, das wäre das Letzte, was ich will. Ich möchte nur sagen, wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu pathetisch werden, weil sonst kommen uns die Leute nicht. Pathos ist ungefähr das Letzte, was man uns heute abkauft. Und wenn uns die Leute nicht kommen, dann können wir uns unser Pathos in die Haare schmieren. Dann werden wir nämlich unter uns fröhlich große Kunst machen. Aber große Kunst ist echt irrelevant, wenn sie keine Zuhörer hat. Also mich interessiert Kunst an sich überhaupt nicht. Mich interessiert es nur, wie weit gelingt es mir mit diesen wunderbaren Dingen, die schon ein bisschen was Göttliches haben. Also die Symphonie von Mozart ist etwas aus dem Himmel gefallenes, metaphorisch gesagt. Und umso mehr muss es mir gelingen, mit dieser Symphonie von Mozart Leute zu faszinieren. Und das geht ja ganz leicht, wenn sie mal da sind und wenn ich es richtig mache.
Thank you.
Das war der vierte Satz, Allegro, aus Wolfgang Amadeus Mozarts Symphonie in B-Dur, gespielt vom Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Hanuncourt. Um den Dirigenten wieder stärker an seine Heimatstadt Graz zu binden, wurde 1985 die Styriate gegründet. Intendant der Steirischen Festspiele ist seit mehr als 3 Jahrzehnten der gebürtige Grazer Kulturmanager Mathis Huber. Er spricht heute in den Gedanken.
Die Styriate 2026 hat sich ein Thema gesetzt, das meines Erachtens großartig in unsere Zeit passt, nämlich indem es ein Kontrastthema ist zu dem, was wir alltäglich erleben, zu dem, was uns alltäglich bedrückt. Wir wollen gar nicht mehr das Nachrichtenportal aufmachen, weil wir wissen, es ist eine neue Bombe explodiert und ein neuer Krieg ausgebrochen und ein neuer Irrsinn, der Menschen unglücklich macht. Und dem entgegenzustellen Licht. Und diese Lichtthematik, die sagt eben, dass wir Musik programmieren, die positiv ist. Keine Musik, die dunkelgrau ist, sondern Musik, die sonnenhell ist. Nicht ausschließlich, aber weil ohne Grau kann ich ja auch die Helligkeit nicht wahrnehmen. Ich brauche ja Licht und Schatten, um das Licht überhaupt wahrzunehmen. Das ist das, was wir in dieser Styriade massiert anbieten. Sonnenaufgänge. Es ist ein Sonnenaufgang ja ein wenig bedeutungsvolles physikalisches Ereignis, aber auf die menschliche Seele wirkt das unglaublich glückerzeugend. Wahrscheinlich gibt es hormonelle Ausschüttungen ohne Ende. Und Sonnenaufgänge gehen uns an die Seele, aber auch Lichtstimmungen von ganz besonderer Art, Nordlicht, wenn wir in Skandinavien sind. Zum Beispiel ein besonderes Licht ist das Licht Venedigs, wo der blaue Himmel und das blaue Meer in eine merkwürdige Stimmung miteinander treten und uns umwerfen und uns glücklich machen. Umwerfen vielleicht hoffentlich nicht, aber glücklich machen. Und da haben wir einen ganzen Abend zu diesem Thema. Das Licht der Lagune heißt der Abend. Und Alfia Bakieva, die fantastische tatarische Geigerin, die jetzt kürzlich mit Jordi Savall die Jahreszeiten von Vivaldi komplett eingespielt hat, spielt einen kompletten Vivaldi-Abend mit unserem barocken Festspielorchester in der Helmut-List-Halle. Und dann kommt eine Lichtgestalt und schließt das Festival ab. Das ist Jordi Savall selbst, 85 Jahre alt, der ja, Siemens-Preisträger heuer, also mit der höchsten Auszeichnung, die die Musikwelt so vergeben könnte, versehen. Unglaublich kluger, unglaublich netter und unglaublich inspirierter Musiker, der nicht nur die alte Musik versteht wie kein anderer, sondern der auch weit über die Grenzen der europäischen Musik hinausschaut und der Musik wirklich als eine universelle Sprache argumentiert und versteht und der mit großem Respekt vor den Kulturen der Welt sich mit denen beschäftigt. Und der ist einfach eine so einzigartige Lichterscheinung, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass er für uns in der Styriade jedes Jahr noch Kraft aufbringt und kommt und seine Projekte macht. Heuer ganz zum Schluss des Festivals eine Aufführung, die heißt De Profundis. Und das bringt sowohl dieses Charpentier-Tedeum, das in allen Eurovisionsübertragungen als von der Ouvertüre her bekannt ist, als auch das De Profundis von de la Lande, also Musik vom Sonnenkönig, auch so eine lichte Erscheinung, zwar keine Lichtgestalt, aber eine Erscheinung, die sich mit der Sonne assoziiert hat oder die sich als Repräsentant der Sonne verstanden hat. Musik aus dem französischen Barock, die unglaublich feinsinnig und unglaublich imposant auch ist und für die Jordi Savall der Übersetzer ist, wie es keinen zweiten gibt. Und das ist glücklicherweise unser Festivalabschluss heuer und dann ist das Licht wieder einmal ausgeleuchtet. Thank you. Ein Musiker, der eine Partitur in ihren tiefsten Tiefen erkennt, er wird wahrscheinlich sagen, er hat sie nie bis zum Grund ausgelotet. Das haben große Meisterwerke ja so an sich. Der muss ja, um glücklich zu werden mit diesem Projekt, nicht an die Macht der Musik glauben. Der glaubt ja an die Genialität des Komponisten, an die Genialität des Menschen, der sich sowas ausdenken kann. Und die Existenz eines solchen Menschen gibt ihm Motiv genug, sich mit allem seinem Leben dafür einzusetzen, dass dieses geniale Ding in die Welt kommt. Und ich glaube, da braucht man jetzt keine zusätzlichen göttlichen Hilfestellungen, um da jetzt zufrieden zu sein. Wenn man sie möchte, dann wird man sie haben und dann wird man sie nehmen. Das ist den Leuten ja unbenommen. Mir persönlich hat es immer vollkommen gereicht, dass das einfach so Zeichen sind von menschlicher Schöpferkraft, die jenseits dessen liegt, was unser Eins sich vorstellen kann. Aber deswegen bleibt es ja immer noch menschliche Schöpferkraft. Wir können uns ja auch nicht vorstellen, wie dem Einstein seine Weltformeln eingefallen sind. Das hat aber trotzdem in seinem Kopf stattgefunden und nicht im Himmel. Ja, wenn jemand glaubt, das ist transzendent, dann macht das ist vielleicht ein bisschen einfach, weil schwerer ist es wahrscheinlich, sich vorzustellen, dass das Chemie ist. Aber als Metapher gefällt es mir gut, wenn der Nikolaus Hanunköh sagte, Musik ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet, dann lieben wir diesen Satz schon wegen des fantastischen Sprachbilds. Mag ja sein, dass Künstler auch an ein transzendentes Wesen der Musik glauben. Habe ich ja nichts dagegen. Ich habe mit diesem Glauben also nichts zu tun. Ich habe mit Glauben insgesamt wenig am Hut. Und ich würde auch sagen, wenn Nikolaus Hanunköh sagte, wenn Sie dieses Credo in dieser Messe singen, dann müssen Sie, machen Sie sonst, was Sie wollen, in dem Moment glauben. Und ich nehme an, dass die meisten Komponisten, die dieses Credo komponiert haben, das tatsächlich geglaubt haben. Aber ich halte es natürlich nicht für unmöglich, dass ein Komponist das gar nicht geglaubt hat und nur also aus einer professionellen Haltung das herauskomponiert hat. Wenn er es toll gemacht hat, ist das ja wunderbar. Das ist ja übrigens eine wesentliche Machtseite der Musik. Es gab Zeiten, da war die Musik die Dienerin der Religion, die Dienerin der Kirche, die Dienerin des Glaubens. Und da hat sie wirklich einen tollen Job gemacht.
Thank you.
Man könnte, wenn man einen Arzt fragt oder einen Erziehungswissenschaftler, da jetzt ganz schnell eine Beweisführung kriegen, dass musikalisches Tun für Kinder in der Entwicklung von allem, von der Motorik und von den verschiedenen Denkmöglichkeiten, vielleicht nicht essentiell ist, aber extrem förderlich für die Entwicklung der Maschine im Kopf und der Maschine im Körper. Dass der soziale Aspekt des Zusammensingens für Kinder wahnsinnig förderlich ist, ist ja eigentlich auch klar, weil wenn man gemeinsam etwas singt, dann wird man sich einfach schwerer tun, sich gleichzeitig auf die Rübe zu klopfen. Andererseits möchte ich das jetzt auch nicht übertrieben haben, weil wir wissen, dass man auch singend aufs Feld geht und die anderen niederschießen kann. Das ist also, die Musik kann da beides. Die kann da sowohl freundliche Wirkung entfalten, als auch bösartige Wirkung, je nachdem, was wir daraus machen.
Aber man muss junge Menschen mit Musik bekannt machen. Junge Menschen sind für klassische Ereignisse genauso empfänglich wie für Pop-Ereignisse oder für Rock-Ereignisse. Oder für das, was sie lieben, wenn sie in unsere Konzerte kommen und zum Beispiel ein Orchester bei der Arbeit sehen und diesen unglaublichen Ausfluss an Emotionalität aus dem Orchester mitkriegen, dann sind sie hin und weg. Also junge Menschen mit Klassik zu begeistern, ist eigentlich nicht schwer. Man muss ihnen nur nicht den Eindruck geben, dass das etwas besonders Exklusives ist, dass das etwas besonders Kluges ist, für das man besonders viel wissen muss. Und das ist das, was wir im Festival die ganze Zeit tun. Wir erzählen große Kinder, kleine Kinder, macht euch einfach auf. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt und wenn ihr gescheit sein wollt, dann seid gescheit. Aber es ist nicht die Voraussetzung, um mit einer Symphonie glücklich zu werden.
Thank you.
wir Musiker glauben immer, dass wir Macht haben über die Seelen der Menschen mit unserer Musik und dass die Musik also eine gesellschaftliche Relevanz hat, dass sie also etwas ist, was sein muss in der Gesellschaft und nicht so ein Marschall, dass sich die Gesellschaft umhängen kann. Wir behaupten immer, dass es quasi ohne die Musik nicht geht. Ich glaube, wir bilden uns da etwas zu viel ein. Es ist ja ganz klar, dass wir mit Musik nur so viel Macht haben, wie Zuhörer zu uns kommen. Wir können ja Zuhörer nicht zu uns prügeln, das ist zumindest in Zeiten wie diesen unüblich und würde unserem Verständnis vom Zusammenleben nicht entsprechen. Wir sind daher, wenn wir mächtig sein wollen, davon abhängig, dass wir Leute dazu bringen, freiwillig zu uns zu kommen, idealerweise sogar dafür etwas zu bezahlen, damit das ganze Werkel funktioniert. Und dann können wir beginnen, mächtig zu sein, weil dann haben wir wirklich Einfluss auf die Seelen. Allerdings ist meine Erfahrung so, dass wir nichts bewegen. Ich glaube natürlich, dass wir Menschen glücklich machen und dass wir die Gesellschaft, indem wir Menschen glücklich machen, besser machen und irgendwie lebenswerter. Aber das ist ja irgendwie eine mehr banale Tätigkeit im Vergleich zu diesen edlen Beethovenschen Fantasien, dass also die Kunst richtig einwirkt auf die Gesellschaft und Bedeutung hat. Ich glaube, dass unsere Bedeutung darin liegt, die Menschen, die eine bestimmte Meinung haben, die wir auch haben, darin zu bestärken und ihnen das Gefühl zu geben, sie sind in einer Gruppe. Also Musiker behaupten ja auch immer, sozusagen die Speerspitze der Humanität zu sein, heutzutage. Es war ja nicht immer so. Wenn wir über Musik reden, muss uns ja klar sein, dass wir über einen urlangen Zeitraum reden, in der Musik unterschiedlichste Funktionen hatte. Und das, was wir heute tun, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Also wir können viel, wir sind toll, wir machen tolle Sachen, aber die Musik hat nur so viel Macht, wie sie Zuhörer hat.
Musik berührt uns im Innersten. Das waren Gedanken und Anregungen des Kulturmanagers Mathis Huber, Intendant der Styriarte. Die Spielliste zur heutigen Sendung mit allen Informationen zu den gespielten Musikstücken finden Sie im Internet oe1orf.at, ebenso einen weiterführenden Link zur Webseite der Styriarte. Die diesjährigen steirischen Festspiele laufen noch bis 26. Juli. Gestaltung dieser Gedankenausgabe Gerhard Hafner. Von 12. bis 15. August wird die Unterstaller Alm in Innerfil-Graten in Osttirol wieder zur Bühne. Dort findet das Hochkulturfestival statt, veranstaltet und geprägt von der Musikbanda Franui. Mitglieder des Ensembles sprechen am kommenden Sonntag hier auf diesem Sendeplatz.
Ö1. Information, Wissen, Kultur.